Ich will in den zweiten Punkt, was sind das eigentlich, was ist das eigentlich für ein Kriegs- und Friedensszenario, für das und in dem Deutschland eine gewichtigere Rolle spielen will ich mal einleiten mit einem kurzen Rückblick. Ich mache das deswegen, nicht weil ich besonders ein großer Fan von Geschichte bin, sondern weil die Reform selber sich in gewisser Weise ins Verhältnis setzt zu dem, was Deutschland als Militärmacht vor dem Ende der Sowjetunion war und dem, was es jetzt ist. Und deswegen finde ich es so ein bisschen unumgänglich, da einfach an ein paar Sachen zu erinnern und zu sagen, wovon sagen Sie sich jetzt eigentlich los mit Ihrer Militärreform? Ich will erstmal nochmal auf den Satz zurückkommen, den ich am Anfang eingangs zitiert habe. Eine unmittelbare territoriale Bedrohung Deutschlands mit konventionellen militärischen Mitteln ist unverändert unwahrscheinlich. Dieser Satz ist eine ziemliche Frechheit und deswegen will ich mal ein bisschen was dazu sagen. Was bilanziert die deutsche Politik da eigentlich? Die bilanziert, kurz gefasst, die Selbstauflösung der Sowjetunion als Gelegenheit für Deutschland zur Militärmacht, zur eigenständigen Militärmacht aufzusteigen. Worin bestand denn diese sogenannte territoriale Bedrohung, die es mal gegeben hat und die es jetzt nicht mehr gibt? Ja, die bestand darin, dass Deutschlands Rückkehr in die Weltpolitik nach dem Desaster des nationalsozialistischen Deutschland darin bestand, es ganz eilig zu haben, wieder in die NATO zu kommen, also an dem mächtigsten Militärbündnis der Welt teilzunehmen, mit allen Vorzügen und Vorteilen und mit allen damit eingegangenen Risiken. Man hat sich eingeklinkt in ein Militärbündnis gegen die Sowjetunion. Und das hat man sogar auch noch mit einem eigenen Kriegsgrund getan. Im NATO-Vertrag und auch in der ehemaligen Präambel zum Grundgesetz war verankert, dass die Bundesrepublik ein Teilstaat ist, der sich überhaupt erst wieder als Ganzer erwähnt, wenn er der Sowjetunion ein Stück ihres Hoheitsgebiets wieder wegnimmt, nämlich die DDR. Die Bundesrepublik hat nie anerkannt, dass sie eben das Resultat des Zweiten Weltkriegs zwei Staaten sind, sondern hat sich immer auf den Standpunkt gestellt, dass dieses ein unrechtmäßiges Ergebnis ist, dass sie mit ihrer Teilhabe am NATO-Bündnis korrigieren will. Und entsprechend haben sich die Deutschen militärisch in dieses NATO-Bündnis eingeschaltet. Sie haben für die Bestreitung des Hoheitsgebiets der Sowjetunion eine Territorialarmee aufgestellt, eine ganze Nation unter Waffen genommen für diesen einkalkulierten Ernstfall. Und sie hat mit den entsprechenden Gesetzgebungsmaßnahmen, den Notstandsgesetzen dafür gesorgt, dass auch nach der Seite hin alles in der Nation bereitsteht, wenn es denn tatsächlich mal dazu kommen sollte. Das war, wenn man so will, das Risiko, dass Deutschland möglicherweise in einem solchen Krieg zum Kriegsschauplatz wird. Und dem ist man übrigens beigekommen in der damaligen NATO-Strategie mit dem schönen Begriff namens Vorwärtsverteidigung, was eben nichts anderes heißt, als wenn der Krieg dann tatsächlich mal heiß wird aus dem Kalten, dann muss man so aufgestellt sein, dass man die Russen gar nicht erst auf deutsches Territorium lässt, indem man möglichst schnell selber schneller ist. Über diese Mitgliedschaft in der NATO und über die Teilhabe an der neuen, von den USA in die Welt gesetzten und mit den Verbündeten organisierten Welt Wirtschaftsordnung ist Deutschland zur Weltwirtschaftsmacht aufgestiegen. Und es ist übrigens auch eine falsche Vorstellung, die in vielen Köpfen rumschwirrt, dass die deutsche Armee in diesem Zusammenhang keine Funktion erfüllt hätte. Immerhin haben ja die USA weltweit und auch ihre Verbündeten weltweit so einiges an Kriegen geführt, um dem Einfluss der Sowjetunion einzudämmen. Und die Funktion und Rolle der Bundeswehr in diesen Kriegen war nicht selber mitzuschießen, aber die Front in Europa zu sichern und die Sowjetunion davon abzuschrecken, vielleicht in irgendeiner Weise gegen das amerikanische Vorgehen mit Übergriffen auf Europa zu reagieren. Allerdings, die Bundeswehr war, das wird jetzt rückblickend als Mangel charakterisiert, dazu muss man mal sagen, dass die Deutschen auch schon ganz schöne Angeber waren, so kurz nach einem verlorenen Weltkrieg. Die Bundeswehr war eine Bündnisarmee pur, Alleingänge gab es nicht. Und das war eben der Preis für den eben noch gerade nationalsozialistischen Feind, beim Krieg gegen die Sowjetunion mitmachen zu dürfen. Und der Weltwirtschaftsstatus, den Deutschland damit errungen hat, war insofern die Nutznießerschaft eben an dieser Sonderstellung als Bündnisarmee. Damit hat Deutschland dann auch bei anderen Drittweltstaaten unter anderem für sich Reklame gemacht als Nation, die im Unterschied zu den kriegslüsternen Armees immer eine besondere, friedlichere Sorte von Imperialismus repräsentiert. Übrigens, daher kommt diese Ideologie der Bundeswehr als Brunnenbohrer, die der Demisier heutzutage so energisch bekämpft. Dann war die Sowjetunion weg, die hat beschlossen, dass sie den Gegensatz zum Westen nicht aushält und hat ihre Umkehr zur Marktwirtschaft erklärt und sich im Zuge dessen dann auch in Einzelstaaten zerlegt. Und kaum war das passiert, war auch schon die Lüge dementiert, dass man die Bundeswehr und das deutsche Militär sowieso eigentlich bloß wegen der Sowjetunion gehabt hat. Es war ja nun keineswegs so, dass die deutschen Regierungen gesagt hätten, Gott sei Dank, das sind wir jetzt los, eine Armee brauchen wir nicht mehr. Sondern ganz im Gegenteil, es war sofort klar, in dem Moment, wo der Gegensatz zur Sowjetunion weg ist, hat Deutschland mehr Verantwortung in der Welt und muss sich neu um die Frage kümmern, was es mit seinem Militär eigentlich will und was es damit ausrichten kann. Das Erste übrigens, was die NATO gemacht hat, war erstmal ihre eigenen Grenzen bis an die Grenze von Weißrussland auszudehnen. Und das war ja auch schon ein strategischer Gewinn gegenüber der Situation, in der Deutschland nach der unmittelbaren Anreise zum Sowjetblock war. Der Übergang damals schon hieß, jetzt haben wir als Deutschland, eben nicht bloß als untergeordnetes Bündnismitglied in der NATO, sondern eben als Deutschland aus eigenem Recht, neuen Herausforderungen uns zu stellen. Und einer der ersten Übergänge, die Deutschland damals gemacht hat, war ja nicht zuletzt der, sich zuständig zu erklären für die Zerlegung Jugoslawiens und da den ersten richtig eigenen deutschen Krieg, natürlich nicht allein geführt, aber immerhin alleine beschlossen und in die Wege geleitet, durchzuführen. Also was heißt eine unmittelbare territoriale Bedrohung Deutschlands mit konventionellen Mitteln ist unwahrscheinlich. Das heißt, Deutschland sieht den großen Vorteil in der Verwandlung der Sowjetunion in ein Konglomerat von Staaten mit marktwirtschaftlicher Orientierung darin, dass es die alte Funktion im Bündnis tatsächlich losgeworden ist, dass sie für einen Weltkrieg und dessen Gewinn ihr eigenes Territorium nicht mehr als potenziellen Kriegsschauplatz zur Verfügung stellen müssen, stattdessen sich fähig und ermächtigt sieht, selber Kriegsziele zu formulieren, selber Krieg zu führen und Krieg in andere Länder hineinzutragen. Und das ist der Fortschritt, den Messier in dem Satz so lapidar, oder die Richtlinien in dem Satz so lapidar erwähnen, dieser Übergang von einem Staat, der im Bündnis als Frontstaat gegen die Sowjetunion eingeplant war und sich selber eingeplant hat, in einen, der sich selber jetzt neu überlegt und kalkuliert, für welche Mittel und für welche Zwecke er sein Militär haben und einsetzen will. Eigene Kriegsgründe hieß dabei allerdings von vornherein immer nicht ohne NATO, nicht ohne EU, nicht einfach die Definition einer Sicherheitspolitik und eines militärischen Programms aus eigener Machtvollkommenheit. Und das hat einen sehr guten und logischen Grund, denn für die Verteidigung der Sorten Interessen, die ich am Anfang aufgezählt habe, für diese globale Ausnutzung der Welt, die Deutschland ja praktiziert und zu der Deutschland ja in den Zeiten des Kalten Krieges gekommen ist, die Interessenverteidigung geht tatsächlich mit den Mitteln, die Deutschland für sich alleine auf die Beine bringen könnte, überhaupt gar nicht. Für die Verteidigung dieser globalen Ordnung, deren Bestandteile, nicht alle, aber die für Deutschland maßgeblichen Bestandteile da in dem Zitat aufgezählt wird, braucht es tatsächlich eine weltumspannende militärische Präsenz, und die hat Deutschland nicht und kriegt sie auch nie zustande. Und also geht es seitdem bei der Frage, was brauchen wir an Militär, immer gleichzeitig um die Frage, welche Rolle kann Deutschland eigentlich in den verschiedenen Bündnissen spielen, die diese weltumspannende Präsenz des Militärs garantieren. Also welche Rolle kann Deutschland in der NATO spielen? Welche Rolle kann Deutschland in der selbstständigen Entwicklung einer europäischen Militärmacht spielen? Und welche Rolle kann es dann eben auch noch getrennt davon vielleicht auch noch ein bisschen selber spielen? Um das mal als positive Bilanz Deutschlands aus dem Ende der Sowjetunion zu formulieren, was haben die da eigentlich geerbt? Was wollen sie behalten? Was wollen sie ausbauen? Und wozu und wie brauchen sie dafür militärische Mittel? Geerbt hat Deutschland den Status als Weltwirtschaftsmacht, den es unter dem Schutzschirm der USA und ohne eigenen Militäreinsatz out of area erobert hat. Und dazu gab es eine passende politische Leitkultur, der hieß ökonomischer Riese, politischer Zwerg und ähnliche nette Formulierungen. Wir dürfen nicht national schießen, wurde dann umgedeutet in das wollen wir auch gar nicht, weil wir haben nämlich den Völkern was Besseres zu bieten als Bomben. Wir machen einen Sonderweg, wir machen nicht das Gleiche wie die USA, sondern wir erobern die Welt mit friedlichen Mitteln. Das ist, wenn man so will, die deutsche Nationalideologie bis zum Ende des Kalten Krieges gewesen. Und es war eben auch nicht bloß eine Ideologie, sondern es war eine Ideologie, die zu der besonderen Art und Weise, in der Deutschland Militärmacht unter den Bedingungen des Kalten Krieges war, sehr gut gepasst hat. Die passt jetzt allerdings nun wirklich nicht mehr. Das Zweite, was sie nämlich geerbt haben, ist eine Armee nicht unbeträchtlicher Größe, einen ebenso großen Rüstungshaushalt und einen militärindustriellen Komplex, der auch nicht zu verachten ist. Immerhin ist Deutschland einer der größten Rüstungsexporteure der Welt. Also auch nach der Seite hin, muss man sagen, fehlt es nicht an Mitteln. Das alles allerdings für einen strategischen Zweck, der überholt ist. Und deswegen gibt es die Notwendigkeit der Reform. Deswegen muss das Mittel, was man sich für die damaligen Verhältnisse zugelegt hat, also eben eine Territorialarmee von Wehrpflichtigen und die entsprechende Bewaffnung, umgestellt werden auf die Anforderungen und Bedürfnisse, die sich aus einer Welt ergeben, wo man mit der NATO und mit den europäischen Mächten zusammen, aber gleichzeitig auch in Konkurrenz zu ihnen, sich den Globus als Mittel seiner eigenen ökonomischen und politischen Macht benutzen will. Was ist also zu tun in den Augen der dafür zuständigen Herrschaften? Dass Deutschland überhaupt es so weit gebracht hat, zu den Aufsichtsmächten zu zählen und weltweit Interessen zu haben, die geschützt und vorangebracht werden müssen, das liegt überhaupt bloß daran, dass es eben Teil dieses mächtigen NATO-Bündnisses war und ist. Und die Übersetzung dieses Sachverhalts in der deutschen Politik nach dem Ende der Sowjetunion, wo ja der ursprüngliche Gründungszweck der NATO damit entfallen ist, die Übersetzung der deutschen Politik heißt, deswegen soll die NATO eben auch dafür ein Mittel sein, um deutsche Interessen zu schützen. Allerdings fällt die Verteidigung dessen, was Deutschland für sich für verteidigungswert hält, überhaupt nicht zusammen mit dem, was der Zweck der NATO heutzutage ist. Dass das übrigens nicht der Fall ist, kann man ja an den Ereignissen vor allen Dingen seit dem 11. September sehr schön studieren. Da waren es ja die USA, die gesagt haben, wir machen ein Bündnis der Willigen und wir sortieren die Staaten danach, wer macht bei unseren Kriegen mit und wer nicht. Da war schon eindeutig klargestellt, so ist das nicht, dass es einen von vornherein feststehenden Bündniszweck gibt, dem sich jetzt alle anschließen, sondern das, was der Bündniszweck jeweils ist, von Fall zu Fall definiert wird und die Frage, wie diese Definition verläuft, abhängig ist und bestimmt wird von dem relativen Kräfteverhältnis der einzelnen NATO-Mitglieder in der NATO selber. Deutschland gründet seinen Status als Aufsichtsmacht auf die Mitgliedschaft in der NATO, will also auch dabei sein, weltweit, bei der Sortierung und Betreuung der Staatenwelt. Und was das deutsche Interesse aber dabei zählt, das hängt eben von der Reichweite der eigenen Mittel ab. Und das ist auch, wenn man so will, die Problemlage, von der aus die deutschen Politiker auf das deutsche Militär schauen und sagen, dafür, für dieses Geltendmachen eines deutschen Mitspracherechts, eines deutschen Einflusses, einer deutschen Mitbestimmung in der Frage von Sinn und Zweck der verschiedenen Bündnisse, in denen Deutschland drin ist, dafür taugt die aktuelle militärische Ausstattung der Nation überhaupt nicht. Die Problemlage ist eben eine doppelte. Erstens, habe ich eben schon angedeutet, ist das Bündnis nicht mehr das, was es war. Und dass das übrigens so ist, sieht man nicht zuletzt an den Deutschen selber. Sie waren es ja zum Beispiel, die gesagt haben, beim Irakkrieg machen sie nicht mit. Sie waren es, die gesagt haben, sie akzeptieren die Identifizierung von NATO-Interessen mit amerikanischen Interessen beziehungsweise umgekehrt nicht mehr, sondern beanspruchen eine eigene Definition von Kriegs- und Friedenslagen. Erfahren mussten sie bei den diversen Kriegen, egal ob sie bei ihnen mitgemacht haben oder nicht mitgemacht haben, aber dass dieser Anspruch von ihnen, Kriegsziel, Kriegsgegenstand, Kriegsverlauf mitzubestimmen, steht und fällt mit ihrer Ausrüstung und dass sie dafür immer nur sehr bedingt getaugt hat. Und das merkt man übrigens auch noch an das Zweite, dass ja die deutschen Militäranstrengungen, ich komme in dem dritten Teil, wo ich ein bisschen was sage, wie Sie das jetzt eigentlich definieren, nochmal kurz darauf zurück, sich ja gar nicht einfach auflöst in die Aufgabe, in der NATO mehr zu sagen haben, sondern dass genauso daneben und konkurrierend dazu das Bedürfnis existiert, die EU in anderer Weise zum eigenständigen Subjekt von Krieg und Frieden zu machen. Und auch das können sich deutsche Politiker inzwischen sehr gut vorstellen, dass sie eigene Zwecke kennen, wo sie auch mal mit ihrem Militär unterwegs sind, ohne die großen Verbündeten zu fragen oder dafür zu beanspruchen. Das drücken die verteidigungspolitischen Richtlinien, diese etwas komplizierte Auftragslage, drücken die verteidigungspolitischen Richtlinien so aus, ich zitiere: Durch die Befähigung zum Einsatz von Streitkräften im gesamten Intensitätsspektrum, was damit gemeint ist, das sage ich schon etwas dazu. Intensitätsspektrum, ja. Wird Deutschland in der Lage sein, einen seiner Größe entsprechenden politisch und militärisch angemessenen Beitrag zu leisten und dadurch seinen Einfluss, insbesondere seine Mitsprache bei Planungen und Entscheidungen, hier weiter. Sicherzustellen. Also bei Planung, Mitsprache bei Planung und Entscheidung sicherzustellen. Nur wer Fähigkeiten für eine gemeinsame Aufgabenwahrnehmung anbietet, kann im Bündnis mitgestalten. Die strategischen Vorgaben der Nordatlantischen Allianz und der Europäischen Union haben damit auch Auswirkungen auf Wehrform, Aufgabe, Umfang, Struktur, Ausrüstung und Organisation der Streitkräfte. Das ist mal eine ziemlich komplizierte Art und Weise zu definieren, wozu das nationale Militär da sein soll. Einfach zu sagen, wir haben folgende Feinde, wir haben folgende strategischen Zielsetzungen und dafür brauchen wir folgende militärische Ausrüstung. Das geht offenbar in der modernen, komplizierten Weltlage überhaupt gar nicht. Multipolar ist hier neuerdings. Sondern es geht darum, erstens einen der deutschen Größe entsprechenden politisch und militärisch angemessenen Beitrag zu liefern. Der Bezug auf die Größe klingt zunächst mal albern, ist aber durchaus eine Reflexion auf die tatsächlich verfügbaren auch ökonomischen Mittel. Dadurch will man seinen Einfluss vergrößern und die Mitsprache im Bündnis. Auf gut Deutsch, man will ein maßgeblicher Mitentscheider in der Frage sein, gegen wen Kriege geführt werden, wie sie geführt werden, mit welchen Mitteln sie geführt werden und nicht zuletzt auch, was das Kriegsziel ist und wer hinterher vom Kriegsergebnis, sei es einen politischen oder auch einen ökonomischen Nutzen hat. Und da sagen Sie selber durchaus in ziemlichem Klartext, nur wer Fähigkeiten für eine gemeinsame Aufgabenwahrnehmung anbietet, kann im Bündnis mitgestalten, dass die Frage, wie, was das eigene Wort und was das eigene Interesse im Bündnis zählt, schlicht und einfach abhängig ist davon, was man überhaupt zu bieten hat an militärischen Einsatzgerät, was man also den anderen Nationen anbieten kann an Teilhabe an einem solchen Kriegseinsatz, um diesen Einfluss auf die Kriegszieldefinition sicherzustellen. Das ist schon ein seltsamer Auftrag für eine Armee. Man muss militärisch ganz viel können, um sich mit Entscheidung darüber zu sichern, wofür man das, was man sich da hinstellt, überhaupt einsetzen will. So kompliziert gestaltet sich in der aktuellen Konkurrenzlage zwischen den Aufsichtsmächten offenbar die Weltpolitik und die Kriegführung. Das Militär muss so viel können, dass es als Mittel der Politik taugt, im Bündnis oder in den Bündnissen zu sagen, wo es lang gehen soll. Ein Instrument der Politik für die Mitentscheidungsmacht Deutschlands im Konzert der konkurrierenden Aufsichtsmächte, das ist der Auftrag, den sich Deutschland selber bezogen auf die Ausstattung seiner Armee stellt. Man kann sich das übrigens ganz schön am Verlauf, an dem Nicht-Mitmachen Deutschlands beim Libyen-Krieg verdeutlichen. Der Grund dafür, warum Deutschland da nicht mitgemacht hat, war nämlich überhaupt nicht, wie manche Kreise immer noch offenbar denken, Zurückhaltung. Eine Sorge darum, dass man sich nicht militärisch irgendwo aus dem Fenster hängen will, sondern der Grund dafür, nicht mitzumachen, war, dass völlig klar war, dass von der militärischen Ausstattung Deutschlands her eine Teilhabe nur als Anhängsel und in Gefolgschaft der französischen Führung möglich gewesen wäre. Und das wollte die deutsche Politik ausdrücklich nicht. Wenn man das jetzt mal zurückbezieht auf den Ausgangspunkt, die ganzen verteidigungspolitischen Richtlinien fangen an mit einer Definition eigener Sicherheitsinteressen. Und die hat Deutschland auch. Zweitens stellen sie fest, dieses Recht auf globales Aufpassen, auf alles, wo möglicherweise deutsche Interessen bedroht sein könnten, dafür langt unsere Militärmacht überhaupt nicht. Das geht nur im Verbund entweder mit den USA in der NATO oder konkurrierend dazu in der EU. Das soll aber gleichzeitig nicht einfach Unterordnung unter diese Bündnisse sein. Das soll nicht einfach Beitrag leisten sein, wie es hier so neutral heißt, sondern soll gleichzeitig ein Instrument für das Geltendmachen eigener Kriegs- und Friedensdefinitionen. Dann merkt man daran, dass die Anforderungen, die sich dann ans Militär stellen, schon relativ anspruchsvoll sind, weil man muss ja eigentlich schon dann deswegen trotzdem sehr viel können, um diese Sorte Einfluss und Wirksamkeit der eigenen politischen Interessen im Bündnis überhaupt sicherstellen zu können.